Bonjour und herzlich willkommen zu Bad Crime Stories. Ich bin der Oz und mit mir zu Gast im Studio ist
Jack Reacher.
Jack Reacher. Hallo, wie geht's dir, Jack?
Gut soweit, bin schon ganz aufgeregt.
Ich habe auch schon mal ein paar Sachen vorbereitet, die du hier auf dem Tisch siehst. Magst du vielleicht mal beschreiben, was du drauf siehst?
Also ich sehe erstmal so einen Eiffelturm in Kleinformat. Dann so eine kleine Flasche, schaut aus wie Chanel Nummer 5, ist Chanel Nummer 5. Ein Notizblock und so ein Märchenbuch. Und noch ein Flyer mit Charlie Chaplin, glaub, schaut nach Charlie Chaplin aus, dass es der ist, genau.
Ja, und schon irgendeine Vermutung, in welcher Stadt wir uns heute befinden könnten?
Also Madrid wird es nicht sein, ich gehe mal stark davon aus, dass es Paris, Frankreich ist.
Ganz genau, wir sind heute in Paris. Magst du vielleicht mal das erste Bild umdrehen und uns sagen, was du drauf siehst?
Also im ersten Bild, da sehe ich eine Landkarte, also so ein Google Maps Auszug aus Paris. Paris, da stehen noch zwei Vororte auf der Folie, einmal Verneuil und Gambet.
Ganz genau. Und dort wird sich unser heutiger Fall nämlich abspielen. Normalerweise starte ich ja immer meine Fälle mit einem Zitat. Heute möchte ich gerne ein bisschen was anderes machen. Und zwar möchte ich mich gerne mit dir über Immobilien unterhalten.
Okay.
Ich habe nämlich in den letzten Jahren, so ähnlich wie du auch, mich mal ein bisschen mit dem Wohnungsmarkt beschäftigt und bin da ja auf eine Wohnung gestoßen, besser gesagt auf ein Haus, und wollte dich jetzt mal nach deiner professionellen Meinung fragen, was du davon hältst. Diese Immobilie befindet sich tatsächlich in Frankreich, also nicht hier in Deutschland, und zwar im Vorort Gambet. Ich gebe jetzt einfach mal ein paar Fakten zu dieser Villa, die ich gefunden habe, die übrigens auch einen eigenen Namen hat, also man nennt sie Villa Trick. Sie ist 200 Quadratmeter groß, hat ein Grundstück von 6000 Quadratmeter, das ist so ein bewaldetes Grundstück. Es gibt 6 Schlafzimmer, 2 Kamine und ja, wie gesagt, dieser Vorort ist 70 Kilometer von Paris entfernt. Möchtest du vielleicht mal schätzen, was dieses Grundstück ungefähr kosten könnte?
Boah, also 6000 Quadratmeter, das ist schon eine Hausnummer. Also und die Villa so groß mit 2 Kaminen, 200 Quadratmeter Wohnfläche, wir sprechen über Millionen hier wahrscheinlich.
Ja, aber es sind tatsächlich nur 450.000 Euro.
Okay.
Fairerweise muss man vielleicht dazu sagen, dass ja das Ganze aus dem Jahr 2018 ist. Aber obwohl ich mich jetzt nicht so gut mit Immobilien auskenne, dachte ich, da ist doch bestimmt irgendwas faul dran. Ich habe dir auch ein paar Bilder zu der Immobilie mitgebracht. Magst du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen und uns sagen, was du drauf siehst?
So, genau, also ich sehe wahrscheinlich die Villa. Das sind so 3 Bilder auf der Folie drauf.
Beschreib doch mal, wie wirkt das Ganze?
Im ersten Bild ist so quasi ein neueres Foto, sag ich mal. Es ist ein umzäuntes Gebäude, also die Villa, die umzäunt ist, mit ein bisschen Rasenfläche davor, also so ein kleiner Auszug von der Villa. Dann ist unten links so ein Schwarz-Weiß-Foto, also es schaut aus wie so ein Foto von den 19. Jahrhundert geschossen oder 18. Jahrhundert geschossen. Also ich denke mal, dass die Villa irgendeine Vergangenheit hat. Und im dritten Bild sehe ich quasi auch so ein älteres Foto, so ein Schwarz-Weiß-Foto mit einem Mann, der sitzt, als würde er irgendwas zeichnen. Ja, hat auch einen Schirm, um sich wahrscheinlich vor Regen oder Sonne zu schützen.
Und wo sitzt der ungefähr? Erkennt man das?
Ja, vorm Wald wahrscheinlich.
Das ist ein Teich tatsächlich,
okay.
Umzäunt von einem Waldstück. Ganz genau. Und dort, wird sich unser heutiger Fall nämlich abspielen. Ich möchte jetzt gerne mal eine kleine Zeitreise mit dir machen, denn unser heutiger Fall spielt sich nicht in der Gegenwart ab, sondern zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ungefähr zu Zeiten des Ersten Weltkriegs. Wie ist es denn? Kennst du dich mit Geschichte aus oder bist du da fit? Weißt du, von wann bis wann der Erste Weltkrieg war? Und
Ich denke schon, also da habe ich schon ein bisschen Wissen zu.
Kannst du ungefähr die Jahreszahlen? Hast du die im Kopf, oder?
Lass mir jetzt nicht lügen, 1918 hat er angefangen oder hat er geendet?
Geendet, tatsächlich, geendet, ja. Genau. Also 1914 hat der Krieg angefangen und 1918 ging er auch zu Ende. Ich will jetzt auch natürlich keinen Geschichtsunterricht halten, aber wichtig ist, dass sich Frankreich zu dieser Zeit natürlich im Krieg mit Deutschland befand, so wie mehrere Male zuvor und auch danach. Ich möchte jetzt erstmal ins Jahr 1919 mit dir verreisen. Jetzt stell dir vor, Jack, dass du der Bürgermeister von Gambet bist und plötzlich einen Brief erhältst aus Paris. Und in diesem Brief schreibt dir eine junge Dame, dass sie auf der Suche nach ihrer Schwester ist, die seit 18 Monaten vermisst wird. Und ja, wie gesagt, dieser Bürgermeister, der denkt sich erst nichts und denkt sich, okay. Aber dann fällt ihm ein, dass er auch kurze Zeit vorher auch schon mal einen anderen Brief bekommen hat, von einer anderen Dame, die auch nach ihrer Schwester sucht. Ja. Und bist du bereit für den Fall? Dann würde ich vorschlagen, dreh doch bitte mal das nächste Bild um und verrate uns, den Titel unserer heutigen Folge.
Genau, der Titel unserer heutigen Folge heißt Der Blaubart von Gambi.
Ganz genau. Wenn du jetzt an Blaubart denkst, sagt dir das was oder kennst du das Märchen vom Blaubart?
Also nicht wirklich. Es klingt so für mich nach so einer Piratengeschichte.
Nicht ganz, aber keine Angst, ich habe dir natürlich das Märchen auch mitgebracht. Du kannst gerne mal das Märchenbuch öffnen.
Ja, mache ich gleich.
Kann ich dir vielleicht kurz das Märchen mal zusammenfassen? Ja, der Blaubart ist ein reicher Mann, der schon mehrere Frauen hatte. Und ja, dadurch, dass er einen blauen Bart hat, wird er immer als hässlich beschrieben. Eines Tages trifft er auf eine alte Frau, die zwei Töchter hat und möchte eine von den beiden Töchtern heiraten. Und ja, stellt es der Frau total frei, welche von beiden es eben sein soll. Die Töchter lernen den Blaubart kennen und merken, wie viel Geld er hat, dass er in einem Schloss lebt. Und die jüngere der beiden entscheidet sich dann plötzlich doch und meint, ja, so hässlich ist er doch gar nicht. Und ja, geht auf seine Avancen ein und ja, gibt ihm das Ja-Wort. Doch eines Tages muss der Blaubart verreisen und ja, übergibt dann seiner Frau quasi mehrere Schlüssel, aber verbietet ihr, den kleinen Schlüssel zu benutzen, um in den Keller zu gehen und in einen verschlossenen Raum reinzugehen. Er meint, du kannst jeden einzelnen Raum benutzen, du kannst Partys schmeißen, wie du möchtest, deine Schwester einladen, andere Freunde, aber du darfst nicht da rein. Und ja, als er verreist und ja, alle schön am Party machen sind, kann sie natürlich ihre Neugier nicht unterdrücken und geht runter und öffnet diese Kammer, die verschlossen ist, und entdeckt dort mehrere tote Frauen. Und zwar seine ganzen Frauen, die er quasi vor ihr hatte. Ja, und plötzlich ist sie natürlich total überrascht und schockiert und lässt den Schlüssel fallen. Und dann bemerkt sie, ja, dass der Schlüssel in einer Blutlache liegt, hebt sie auf und ja, versucht sofort irgendwie abzuhauen, verschließt das Tor und bemerkt plötzlich, dass dann ihr Mann ja unangekündigt wieder zurückkommt und der möchte dann plötzlich die Schlüssel wiederhaben. Sie versucht natürlich den Schlüssel, der jetzt im Blut quasi eingetaucht war, sauber zu machen, aber es ist ein Zauberschlüssel und die Blutflecken lassen sich eben nicht mehr entfernen und ja, deshalb will sie töten und meint, ja, du hast dich quasi an die Regeln nicht gehalten und du bist jetzt die Nächste. Kurz darauf, ja, flüchtet sie und ja, geht dann zu ihrer Schwester und möchte, dass die Schwester die Brüder holt, damit sie quasi gerettet werden kann. Und ja, letztendlich kommen dann die Brüder und bringen dann den Blaubart um. Und somit endet dieses Märchen. Schon irgendeine Ahnung, wie das mit unserem heutigen Fall zusammenhängen könnte, vielleicht?
Also wahrscheinlich einige Parallelen. Wahrscheinlich ist der Besitzer dieser Villa auch so ein bärtiger Typ. Wahrscheinlich auch blaubärtig, weiß ich jetzt nicht. Oder hat auch Leichen im Keller.
Ganz genau. Und die werden wir heute ausgraben. Ja, ich habe ja vorhin gemeint, dass der Bürgermeister von Gambé einen Brief erhalten hat. Jetzt möchte ich natürlich auch gerne mal darauf hin, ja, wie das Ganze überhaupt quasi sich abgespielt hat. Wir gehen wieder zurück nach Paris, wo Marie Lacoste ja zur Polizei geht und ja eine Anzeige aufgibt, dass sie nicht weiß, wo ihre Schwester ist und wo sie sich aufhält. Sie meint, dass sie einen Brief von ihrem Neffen bekommen hat, der versucht, seine Mutter zu erreichen. Der ist nämlich gerade im Krieg und ist erblindet. Und sie meint, ja, wäre die Schwester noch am Leben. Die beiden haben zwar jetzt nicht mehr so viel Kontakt zueinander, aber sie würde sich zumindest ja melden, falls sich quasi der Sohn bei ihr melden würde. Also der Polizist meint, ja, ist doch bestimmt meine Frau, bestimmt hat sie einen Typen kennengelernt, ist abgehauen und ist ja gar nicht so untypisch während dem Weltkrieg. Ja, du musst bedenken, dass halt damals eben viele Frauen einfach versucht haben, einen neuen Mann zu finden, weil eben die ganzen Männer an der Front waren. Und ich kann dir auch ungefähr mal ein paar Zahlen, Fakten nennen. Also zum Ende des Kriegs sind ungefähr 1 Million französische Soldaten ums Leben gekommen. 500.000 waren verwundet und in ganz Frankreich gab es ungefähr 600.000 Witwen. Deshalb ist es also gar nicht so verwerflich, dass sie vielleicht jemanden kennengelernt hat und mit ihm weggezogen ist. Aber als eben diese, ja, Marie Lacoste meint, ja, meine Schwester, sie würde sie bei ihrem Sohn melden, merkt sie, okay, da stimmt halt irgendwas nicht. Und dann, ja, sagt sie, ja, wo könnte denn ihre Schwester sein? Und sie meint, sie hat eben einen Mann kennengelernt, der sich als Georges Frémier ausgegeben hat. Und sei mit ihm nach Gambé verreist. Daraufhin meint der Polizist, ja, wenn sie in Gambé ist und dort eine Straftat stattfindet, dann müssen sie sich halt an die Polizei von Gambé wenden. Und das macht sie tatsächlich auch, aber es ist so, dass eben während des Kriegs auch alle Polizisten teilweise an der Front sind. Deshalb gibt es für ganz Gambé nur einen einzigen Polizisten, der dafür zuständig ist. Und der gibt dann den Brief natürlich an den, ja, Bürgermeister weiter. Und er entdeckt plötzlich, ja, dass es ja schon mal so einen Brief gab. Und auch eigentlich einen Mann, der in Gambé eine Villa besitzt, aber der nicht Frémier heißt. Aber er will sich da nicht näher, ja, darauf einlassen, weil er meint, ja, wenn der seine Frau betrügt, da will ich ehrlich gesagt nichts damit zu tun haben. Aber er gibt zumindest die Daten dieser anderen Frau wieder, die Victorine Palais heißt. Und ja, und dadurch kreuzen sich die Wege dieser zwei Frauen. Was glaubst du, könnte als nächstes passieren?
Also ich denke mal, dass diese zwei Frauen in Kontakt treten.
Ganz genau. Sie treffen sich in Paris und beide haben eine ähnliche Geschichte. Beide Schwestern werden vermisst und beide Schwestern haben einen Mann kennengelernt. Und möchtest du vielleicht mal raten, ja, wo sie diesen Mann kennengelernt haben könnten?
Also wahrscheinlich in Paris oder in Gambay.
Wenn du jetzt dann heute so an die Dating-Welt denkst, ich habe jetzt auch mal ein paar Fakten mitgenommen. Wo glaubst du, ja, also auf die Frage, wo haben sie ihren Partner oder Partnerin kennengelernt, wurde eben eine Umfrage von dem Statistischen Bundesamt durchgeführt. Wo glaubst du, lernen heutzutage sich Paare am meisten kennen?
Ich gehe mal stark davon aus, also ich bin schon lange nicht mehr in diesem Single-Markt aktiv, aber ich gehe mal aus in der heutigen Welt, Internet.
Internet-Dating-App ist auf Platz 1 mit 24%. Wird dir sonst was einfallen?
Bars.
Bars ist auch ganz weit oben mit 11%.
Ansonsten, ja, jetzt würde ich sagen, aus meiner Erfahrung an der Uni.
Ja, ist zwar ein bisschen weniger, aber ganz genau. Also über Freunde, über Uni, teilweise über die Arbeit. Aber wie gesagt, wir befinden uns jetzt ungefähr zur Zeit, ja, des Ersten Weltkriegs. Und dort gibt es natürlich noch kein Internet. Wird dir was anderes einfallen, wo man Leute kennenlernt? Kennst du es vielleicht noch früher, wo man noch Zeitungen hatte?
Wo man Zeitung
In
hatte.
ausgedruckter Form, ja. Und da gab
Ja.
es immer so eine Kolumne, vielleicht kennst du
Ach
das noch.
so, okay, so quasi Stellen, so, wie
Ja,
nennt man
so
das?
Lonely Hearts quasi im
Genau,
Sinne
genau.
von, ja, Partnerbörsen. Wie gesagt, ich glaube, das Medium ändert sich, aber die Menschen nicht. Und so ist anscheinend auch, dass es im Le Journal so ein Eck gab, wo ja, Singles sich quasi kennenlernen konnten. Und dort scheinen auch beide Frauen auf zwei verschiedene Männer gestoßen zu sein. Und ja, von beiden Frauen fehlt aktuell jeglicher Hinweis, ob sie am Leben sind oder nicht. Ja, was denkst du, könnte jetzt passieren? Ich meine, gut, sie sind zur Polizei gegangen, die Polizei hat gemeint, geht nach Gambé oder setzt euch mit denen auseinander. Und jetzt sind die Frauen quasi, haben sich vernetzt und wissen, das ist doch ein ganz komischer Zufall. Was denkst du, könnten sie jetzt
Ja,
machen?
das Naheliegendste wäre dann nach Gambier zu fahren.
Es ist tatsächlich so, dass beide zur Polizei in Paris gehen und dort quasi über ihren Befund berichten. Aber ja, der Polizist zeigt auf einen Haufen andere Akten und meint, es gibt so viele Vermisstenfälle, teilweise Männer, die sich, keine Ahnung, von dem Wehrdienst gedrückt haben. Es gibt, keine Ahnung, Frauen, die einfach durchgebrannt sind und keine Lust mehr hatten, mit ihrer Familie in Kontakt zu treten. Ja, und total demotiviert und auch, ja, vielleicht auch ein bisschen verärgert, verlassen die beiden Frauen das Präsidium. Und irgendwann ist es so, dass eben unsere Marie Lacoste unterwegs ist und plötzlich etwas riecht. Ein Parfüm. Und zwar scheint sie ja dieses Parfüm ganz genau zu kennen, denn sie hatte eben, bevor sie mit ihrer Schwester sich zerstritten hatte, diesen Georges Frémier kennengelernt. Und sie fand ihn damals schon so ein bisschen so aufgesetzt nett. Und das, ja, das Besondere an ihm war einfach sein Geruch, dass er so intensiv war und nach Moschus gerochen hatte, dass sie einfach diesen Duft wiedererkennt. Als sie sich umdreht, bemerkt sie, dass es er ist, dass es dieser Georges Frémier ist, mitten in Paris, wie er quasi einen Porzellanladen verlässt. Sie versucht ihn zu erreichen, aber irgendwie schafft sie es nicht, weil sie auch teilweise hinkt und Probleme mit dem Bein hat. Und so verlieren sie sich aus den Augen. Denn er steigt dann in die Metro, glaube ich, oder irgendwo in die Straßenbahn ein und ja, verlässt den Ort. Doch sie bemerkt, dass ja er vorhin in einem Laden drin war, in diesem Porzellanladen. Deshalb, ja, macht sich auf den Weg und fragt dann nach, ob dann ein Mann, quasi mit der Beschreibung, die sie vorher gesehen hatte, ja dort drin war. Und ja, der Verkäufer meint, ja, doch, und meint, er hätte sogar eine Visitenkarte, weil dieser Mann etwas reserviert hatte. Ja, auf der Visitenkarte heißt der Mann nicht Georges Frémier, hat einen anderen Namen. Aber mit diesem Wissen und mit dieser, ja, Visitenkarte geht sie zum Polizisten. Und kurze Zeit später findet man auch heraus, wo dieser Mann lebt und ja, stürmt seine Wohnung. Dort trifft man ihn mit seiner neuen Geliebten. Und zwar heißt sie Fernande Segré. Und kurze Zeit später wird dann dieser Mann festgenommen. Und ja, in seiner Jackentasche entdeckt man dann ein kleines Notizbuch, was ich dir heute mitgebracht habe. Magst du
So.
vielleicht mal das Notizbuch hernehmen und uns sagen, was du darauf siehst?
Natürlich. Also sind 11 Namen aufgelistet von 1 bis 11. Das fängt an mit J. Couchet, dann A. Idem, dann Brésil. Nummer 4 ist Grossatier, Havre, Céleste Buisson, A. Colomb, André Barbelier, M. Louise Jaumet, A. Pascal. M. Ser Marchetier.
Hört sich das Ganze für dich irgendwie so nach einer Liste von Namen an oder nach Orten oder eine Mischung aus beiden?
Ich denke mal, das ist eine Mischung aus beiden. Havre klingt so nach Le Havre, so eine Küstenstadt, glaube ich, in Frankreich. Aber auch natürlich Namen da sind auch aufgelistet, definitiv.
Genau, die Nummer 6, also Celestine Buisson, ist tatsächlich die Schwester unserer Marie Lacoste. Und A. Colomb ist Anna Colomb. Anna ist die Schwester von Victorine, also der anderen Frau quasi, die vorher einen Brief geschrieben hatte. Und ja, und somit, was denkst du, kann es sich dann mit den anderen Namen auf sich haben? Warum schreibt ein Mann 11 Namen in ein Notizbuch?
Also das Naheliegendste, und ich bin ja auch so ein True Crime Fan, das wäre dann quasi eine Liste mit Personen oder Frauen, mit der er sich getroffen hat und eventuell auch ein Verbrechen begangen hat.
Ganz genau. Möchtest du vielleicht mal wissen, wer dieser mysteriöse Mann ist und ja, was das mit ihm auf sich hat?
Unbedingt.
Dann darfst du das nächste Bild umdrehen.
So, jetzt sehe ich da ein Foto von dem quasi Bild, ein Foto vom Henri Désiré Landreau. Das ist dann wahrscheinlich der Blaubart.
Wobei er einen schwarzen Bart hat.
Genau, aber auch so ein bärtiger Typ. Mit einem Anzug hat er an. Also man sieht quasi nur das Gesicht. Kahlköpfig, Vollbart. Ja, ein bisschen vom Alter her wahrscheinlich zwischen, keine Ahnung, 40 und 50, würde ich jetzt mal schätzen. Ja.
Ja, so ein bisschen buschige Augenbrauen.
Genau.
Wie wirkt er auf dich? Also wie so ein netter Opi oder ist es eher so einer, wo du sagst, der wirkt jetzt bedrohlich?
Nee, überhaupt nicht bedrohlich, also so 0815, würde ich jetzt sagen.
Ja, Henri Désiré Landru, das ist quasi unser Blaubart. Ich möchte jetzt gerne mal, ja, dass wir den Henri oder Henri Désiré Landru mal ein bisschen besser kennenlernen. Er ist geboren am 12. April 1869. Also vom Sternzeichen ist er kein Zwilling. Genau, sein Vater war Hüttenarbeiter oder teilweise wird er als Mechaniker beschrieben, in manchen Quellen auch als Chauffeur. Seine Mutter war Schneiderin. Er ging auf eine katholische Schule, war dort ein Chorknabe, auch mal Messdiener, ist eigentlich immer durch seinen Lerneifer immer aufgefallen. Und ja, irgendwann hat er auch seinen Schulabschluss dort gemacht und ja, fing dann an, ja, extra Kurse zu besuchen und hat, glaube ich, sogar mal neben einem Architekten gearbeitet. Ja, mit der Kirche, ja, fand er, glaube ich, irgendwann dann doch nicht mehr so ganz aufregend. Aber was er noch aufregender fand, war dann natürlich, ja, ein Mädchen, was in den Reihen saß und auf die er ein Auge geworfen hatte. Und zwar seine Cousine mit dem Namen Marie-Catherine Remy. Also wir haben heute wirklich in unserem Fall so viele Maries, da musst du mal ein bisschen aufpassen. Ja, und ja, was glaubst du, passiert dann? Also er wirft ein Auge auf seine Cousine, die beiden kommen sich näher.
Naja, ich glaube, da ist er noch jung. Also, wahrscheinlich hat er da erstmal ernste Absichten. Aber vielleicht ist es auch seine erste Tat, die er da begeht.
Er schwängert sie und ja, was glaubst du passiert dann?
Boah, in der Zeit schwanger, katholisch, nicht verheiratet. Er bringt wahrscheinlich das Baby um oder auch beide.
Nein, er bringt sie nicht um, aber er heiratet sie auch nicht, sondern geht einfach zum Militär. Also wir haben jetzt aktuell das Jahr 1889 und dort steigt er auch ja, bis zum Unteroffizier auf, aber irgendwann hat er auch keine Lust mehr und ja, kehrt ein paar Jahre später, am 7. Oktober 1893, wieder zurück. Und was glaubst du, passiert dann?
Also, wenn er im Krieg war, hat er erstmal viel Leid gesehen und tut sich vielleicht schwer, sich einzugliedern in die normale Gesellschaft.
Genau, also wie gesagt, es ist noch 1889, also wir haben noch nicht den Ersten Weltkrieg. Genau, es ist so, er kommt zurück und schwängert seine Cousine erneut. Aber diesmal heiratet er sie auch. Also am 7. Oktober 1893 heiraten die beiden und bekommen im Laufe der Jahre noch weitere 2 Kinder. Also insgesamt 4 Kinder. Kannst du mir noch so weit folgen?
Ja, so langsam.
Ja, vom Typen her ist der Henry, also der Henri, so wie man es vielleicht auf Französisch ausspricht, er geht keiner geregelten Arbeit nach und ja, denkt, das ist jetzt nicht so das Wahre für ihn. Er, ja, hat immer hier und da mal Gelegenheitsjobs. Er ist teilweise Möbelhändler, teilweise ist er Garagenbesitzer. Aber so richtig, ja, mit Fleiß und mit Schweiß will er sein Geld nicht verdienen. Und somit fängt er auch an, so ein bisschen, ja, so kleinkriminell quasi sich hier und da mal so ein paar Nebenverdienste, ja, anzulegen. Er wird 7-mal wegen Betrugs in Lille und Paris verhaftet. Und irgendwann im Jahr 1908, ja, verstrickt er sich in einen Heiratsschwindel mit einer sogenannten Madame Isoré. Er lernt sie über eine Zeitung kennen, tatsächlich über dieses Le Journal. Und die beiden treffen sich und ja, er stellt sich natürlich wieder mal unter einem anderen Namen vor. Aber sie bemerkt seine Absichten und ja, entdeckt, dass er irgendwie möchte, dass sie ihre Sachen verkauft und alles quasi zu Bargeld macht. Und kurz Zeit später zeigt sie ihn dann auch an, wofür er dann für 3 Jahre ins Gefängnis muss. In der Zwischenzeit ist es so, dass seine Mutter stirbt. Sein Vater begeht noch im selben Jahr, also im Jahr 1912, Selbstmord, damit quasi seine hinterbliebene Frau und die 4 Kinder quasi ja, noch das ganze Geld von der Versicherung bekommen. Und irgendwann, ja, kommt er wieder auf freiem Fuß. Und was glaubst du, macht er jetzt? Also nachdem er jetzt fast 3 Jahre im Knast war, sein Vater sein Leben aufgeben musste, seine Mutter gestorben ist, seine Frau mit den 4 Kindern alleine war. Denkst du, er findet den rechten Weg?
Ich hätte gesagt, er schwängert sie nochmal, aber anscheinend das nicht. Wahrscheinlich geht sie wieder in die Illegalität, klar.
Ja, er fängt wieder an, erneut, ja, Betrug auszuüben. Also ursprünglich ist es irgendwie, er versucht irgendwie so Kautionsbetrug zu machen, aber doch reizt ihn eher das Geschäft mit den, ja, mit den Frauen. Und so kommt es eben, dass er erneut betrügt und für weitere 4 Jahre eigentlich in den Knast muss. Aber jetzt haben wir das Jahr 1914. Und was haben wir gesagt? Wann fängt der Erste Weltkrieg an?
1914.
Ganz genau. Am 23. April 1914 ist es so, dass er untertaucht, weil er sonst in den Knast muss oder an die Front. Und er legt sich andere, ja, Pseudonyme an, andere Namen an, fängt an, sein neues Geschäft auszubauen. Was glaubst du, könnte sein neues Geschäft sein?
Also entweder er macht das weiter, was er davor gelernt hat, also Heiratsschwindel.
Wie gesagt, im August 1914 droht mit Deportation und er wird verurteilt. Und ab von dort an ist es so, dass der Name Landru zwar in den Akten abgelegt ist, aber er selber sich den Menschen nicht mehr unter dem Namen vorstellt, sondern immer wieder beginnt, neue, ja, Persönlichkeiten anzunehmen mit einer anderen Geschichte und somit mehrere Frauen quasi, ja, in seine Falle, ja, zu ziehen. Und wie glaubst du, macht er das?
Also es kann ja über diesen Journal da wieder funktionieren, dass er eine Anzeige schaltet oder auf Anzeigen reagiert.
Ganz genau. Ich möchte jetzt mit dir zusammen, wie gesagt, du hast ja das Notizbuch, in dem quasi ja die 11 Namen aufgelistet sind. Und ich möchte dir jetzt gerne mal ja zu allen Namen mal kurz erklären, was es auf sich hat, wer diese Menschen sind und was mit ihnen passiert ist. Wir haben das Jahr 1915. Es ist Januar. Und wie gesagt, er lernt eben über dieses Le Journal eine Frau kennen namens Jeanne Cuchet. Sie ist eine Witwe, sie arbeitet als Näherin, sie wird als hübsch beschrieben und sie besitzt etwas Vermögen und Möbel. Und ja, möchtest du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen und uns mal beschreiben, ja, was du drauf siehst?
Im nächsten Bild sehe ich dann die Jan und ihren Sohn André Couchet.
Ganz
Das ist
genau.
vom Januar, Februar 1915 gemacht, die Fotos. Und
Beschreib die beiden doch mal, oder wie wirken die auf
genau,
dich?
also die Jan, die schaut eigentlich, wie man sich so eine Frau vorstellt in den 1915er Jahren, sage ich jetzt mal, Schwarz-Weiß-Foto, schlank, soweit ich es erkennen kann, schwarze, mittellange Haare, strenger Blick. Vom Spiegel
Und der Sohn?
und der Sohn auch so richtig gegelte Mittelscheitelhaare, einen Anzug an mit Krawatte, quasi so ein typisches, auch so ein Schwarz-Weiß-Foto, wie man sich das so von den, ja, in diesen Jahren da vorstellt.
Ganz genau. Wie gesagt, die beiden lernen sich kennen. Landru stellt sich aber nicht als Landru vor, sondern als Raymond Diard, als ein Industrieller. Und er meint, dass eben, ja, er seine Papiere verloren hat in Lille, weil eben die Stadt Lille damals von Deutschland quasi besetzt wurde. Und ja, kurze Zeit später ist es auch so, dass diese Jean sich in ihn verliebt und findet ihn auch total galant und beschließt, mit ihm zusammen nach Verneuil zu ziehen. Und in dem Bild dazwischen, also zwischen dem Bild von Jean und André, siehst du auch, ja, das Haus, in das sie ziehen. Kannst du uns das vielleicht mal beschreiben?
Das steht auch drin. Also das ist Landhaus in Verneuil. Das ist so quasi ein, ja, wie man sich so ein, ja, Landhaus vielleicht vorstellt, zwischen zwei Häusern. So eine Steinfassade, zwei Stockwerke hat das Haus. Vorne ein Zaun aus Stein. Ja, genau.
Ganz genau, wie gesagt, noch vielleicht ein paar Infos zum Sohn. Also André ist ungefähr 17 zu der damaligen Zeit, als die Mama quasi dann mit ihm zusammen nach Verneuil umzieht. Ja, und zu der Zeit wird er auch irgendwie zur Armee gerufen. Wie gesagt, weil der Erste Weltkrieg erstmal gestartet ist und da werden alle jungen Männer quasi an die Front gerufen. Und ja, und dann ist es so, dass man eben ja ab Februar 1915 nichts mehr von den beiden hört. Somit hätten wir jetzt quasi den ersten Namen, also Jean Cuchet, Und den zweiten, A.idem, steht zwar auf der Liste, aber damit ist höchstwahrscheinlich ihr Sohn gemeint. Und ja, der dritte Name, kannst du nochmal vorlesen?
Der dritte Name heißt Brasil.
Assoziierst du irgendwas mit Brasil? Was könnte das sein?
Könnte auch ein Ort sein.
Ja,
Also,
welcher
weil
Ort?
ja, Brasil klingt nur nach Brasilien.
Ganz genau. Es ist nämlich so, dass unser, ja, Landry kurze Zeit später, im Juni 1915, eine Frau kennenlernt namens Therese Laborlin. Sie ist eine 46-jährige Dame aus Buenos Aires, also aus Argentinien. Es ist ein bisschen, ja, konfus, aber irgendwann fängt er an, sein Notizbuch quasi auch so ein bisschen das Ganze zu verschlüsseln und benutzt nicht immer die direkten Namen. Deshalb hat er wahrscheinlich sie, weil sie aus Buenos Aires kam, einfach als Brasil abgespeichert. Es ist so, dass quasi im Mai 1915 eine Annonce wieder in der Zeitung aufgegeben wird, auf die dann entweder er sich meldet oder sie. Und die beiden kommen dann quasi in Kontakt und er fängt dann auch irgendwann an, ihre Geldangelegenheiten für sie zu regeln. Und ja, irgendwann im Juni 1915 verlässt sie ihre Wohnung und wird von dort an nie wieder gesehen. Ja, was denkst du darüber?
Also dann denke ich einfach, das ist Nummer 3.
Das ist Nummer 3, ganz genau. Und Nummer 4, kannst du uns das nochmal vorlesen, was da steht?
Nummer 4 ist Crozatier.
Das ist tatsächlich auch kein Name, sondern auch ein Ort. Aber kein Land oder keine Stadt, sondern die Straße, in dem sein nächstes Opfer lebt. Wir haben jetzt August 1915. Quasi Juni, ja, 2 Monate später ist es so, dass er, ähnlich wie auch eben Therese Laborlin, also Brasil, eine Frau kennenlernt, die Marie-Angélique Guillain heißt, die ungefähr 52 Jahre alt ist und auch sie bringt er in das Landhaus in Vernouillet. Also es ist so, dass Crozatier der Name der Straße ist, in dem diese Frau Guillain lebt. Sie besaß damals ca. 20.000 Franc, die sie von einem älteren, ja, Herrn geerbt hatte und sie war eben damals seine Haushälterin anscheinend und er hat ihr alles vermacht. Und ja, und Landry, ja, behauptet irgendwie, dass er ja eine Aussicht hat auf eine Konsulatsstelle in Australien und wickelt die Dame so um seinen Finger, bis er sie quasi ja irgendwie überredet, mit ihm zusammen nach Vernouillet zu fahren. Leider ist es so, dass sie ähnlich wie auch ja Jean, ihr Sohn André, Therese Laborlin, ja auch leider diesen Ort nicht mehr verlässt oder dass man quasi ab da an nichts mehr von ihr hört. Was denkst du darüber, dass ein Mann anfängt, irgendwie ja zu lügen, ist ja eine Sache, aber zu sagen, ich werde der nächste Konsul von Australien.
Hier kommt darauf an, wie einer, wer sieht es beim Reden? Ich denke, man kann jedem Menschen alles verkaufen, solange man das, sag ich mal, gescheit
Aber wie
rüberbringt.
schätzt du ihn als Menschen ein? Also ein Mensch, der quasi, er hätte ja auch einfach sagen können, keine Ahnung, ich bin Schmied oder ich bin keine Ahnung was. Also wieso jetzt wirklich dann
Ja, vielleicht,
eine so gehobene
hat
Stelle?
er, findet er Gefallen daran, sich auch als, sag ich mal, sehr gebildet und sehr erfolgreich darzustellen.
Das kann sein, ja. Wie gesagt, es ist so, dass eben die Frau Guillain dann ja auch nicht mehr auftaucht. Und in seinem Notizbuch gibt es dann quasi einen Eintrag für den 2. August. Da steht nur drin, Schmuck der Witwe. Und ja, es ist auch so, dass kurze Zeit später, also bei der Banque de France, quasi ja, die französische Bank, er hingeht und dann mit einem Dokument, ja, ihr ganzes Hab und Wohl quasi abhebt. Also wir hatten ja gesagt, dass quasi Landru eine Frau hat, 4 Kinder hat. Was denkst du, könnte sie in der Zwischenzeit machen? Während ihr Mann jetzt schon, ja, das ganze Jahr 1915 über verschiedene Frauen auf ein Landhaus mitnimmt.
Sie ist wahrscheinlich zu Hause und kümmert sich um die Kinder.
Oder sie hilft ihm einfach, indem sie die Unterschriften dieser Frauen fälscht, womit dann ihr Mann zusammen ja zur Bank gehen kann, um die Sachen abzuheben. Zumindest ist es dann später mal der Vorwurf, ja. Ja, magst du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen und uns vielleicht auch mal ja die beiden Damen beschreiben, und zwar Laborlin und Guillain?
So, da ist ein Ausschnitt. Da steht vermisste Frau 1915. Da ist auf der linken Seite Therese Laborlin, 46, Vernouillet, Juni 1915. Und rechts ist die Marie-Angélique Julien, 52 Jahre alt, aus August 1915, Vernouillet. Also beide aus dem gleichen Vorort.
Ich habe hier dazwischen noch mal so einen Ausschnitt aus dieser Zeitung mitgebracht. Dort sieht man auch unter anderem ja den originalen, die originale Annonce quasi, die unser Landry aufgegeben hat. Ja, wie wirken die beiden Frauen auf dich, wenn du sie jetzt mit den anderen vergleichst? Oder siehst du irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen den Frauen?
Vom Typ her irgendwie ähnlich, würde ich sagen, auf den Bildern. Alles für, ja, ältere Frauen, sage ich jetzt mal.
Ich glaube, das ist auch, das sie am meisten gemeinsam haben, ist einfach, dass sie Frauen mittleren Alters sind. Also jetzt nicht unbedingt sehr junge Frauen. Und ja, ich denke, was sie bisher auch vielleicht gemeinsam haben, ist einfach, ja, dass er sie um ihr Hab und Wohl betrügen kann. Es sind jetzt vielleicht nicht unbedingt sehr reiche Frauen, jetzt bis abgesehen von der Guilin, die diese 20.000 Franc besaß, aber das scheint ja für ihn erstmal ja keinen Unterschied zu machen. Ja, magst du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen?
So, im
Und
nächsten Bild.
kannst du vielleicht mal die Überschrift erstmal vorlesen?
Da steht drauf: Vermisste Frauen Gambé 1915 bis 1917. Und da sind drei Bilder zu sehen.
Genau, kannst du vielleicht mal den ersten Namen vorlesen?
Der erste Name ist Bert Eon, 55 Jahre, Dezember 1915, Gambé.
Das ist quasi das letzte Datum, wo sie gesehen wird. Und entdeckst du sie irgendwo im Notizbuch auf der Liste?
Ich schau mal, Bertheon, so Bertheon.
Tatsächlich nicht.
Nein.
Du hattest ja gemeint, dass der Punkt 5 Havre sich quasi wie eine Stadt anhört. Und das stimmt auch tatsächlich, denn diese Berthe Eon kommt ursprünglich aus Havre. Deshalb hat er sie auch nur so, ja, ins Notizbuch aufgenommen. Sie verfällt ihm zu Opfer. Vielleicht ein paar Infos zu ihr. Ja, er lernte sie ungefähr zur selben Zeit kennen wie auch Guilin. Und ja, ließ auch sie ihren kompletten Besitz verkaufen und auch ihre ganzen Ersparnisse dann zu Geld umfunktionieren. Und ja, das letzte Mal sieht man sie quasi im Dezember 1915, aber diesmal nicht in Vernouillet, sondern an einem anderen Ort, und zwar in Gambé. Er hat nämlich dort eben diese neue Villa, das ist quasi die, auf die ich auch ein Auge geworfen habe, gemietet. Und ja, aber die arme Berthe wird diesen Ort leider auch nicht lebendig verlassen. Was glaubst du, passiert jetzt?
Er macht weiter.
Erstmal nicht. Er macht tatsächlich ein Jahr lang nichts. Also Havre, oder halt auch mit dem bürgerlichen Namen Bert Eon, verstirbt im Dezember 1915. Und bis zum Dezember 1916 passiert erstmal nichts. Warum denkst du, könnte jetzt plötzlich eine Pause einlegen?
Gute Frage. Vielleicht will er sich mehr um seine Familie kümmern.
Also es wird auch später wirklich dann auch ausgesagt, dass er, obwohl er jetzt so viele Frauen betrügt, trotzdem ein guter Ehemann ist und Zeit mit seiner Frau und seinen Kindern auch verbringt. Aber wieso es jetzt genau ein Jahr ist, kann keiner so richtig sagen. Aber ein Jahr später lernt er Anna Colombe kennen. Die siehst du quasi auf dem mittleren Bild. Wie
Genau.
wirkt Anna?
Also es ist irgendwie immer der gleiche Typus Frau auf den Bildern. Also egal, wen man jetzt anschaut, sind da irgendwie ähnlich. Auch Frauen mittleren Alters. Anna Colomb, 44 Jahre und auch zuletzt gesehen im Dezember 1916 in Gambé.
Die beiden lernen sich in der Metro kennen. Sie ist auch eine Witwe. Sie arbeitet als Schienenschreiberin. Irgendwann werden die beiden auch ziemlich intim und er kann sie davon überzeugen, mit ihm zusammen nach Gambé zu kommen. Man sagt, dass sie ungefähr 18.000 Francs hatte. Und ja, das Interessante bei ihr ist, dass er für sie und für sich quasi Tickets kauft, aber für sie nur ein One-Way-Ticket und für sich ein Ticket hin und zurück. Ja, was für ein Typ Mensch, denkst du, würde selbst an ein Rückfahrticket denken und dort anfangen, ja, Sparmaßnahmen zu
Also
ergreifen?
kalt, berechnend,
Ja.
der plant alles. Ganz kalter Mensch, definitiv.
Das auf jeden Fall, ja. Also ich muss auch sagen, auch irgendwo ein sehr geiziger Mensch. Ich meine, wenn er sie um 18.000 Francs betrügt, aber irgendwie war schon so ein Rückticket irgendwie auch schon mitberechnet. Also ganz komisch. Ja, bei seinen bisherigen Opfern hat er sich ja nicht wirklich sehr viel Mühe gegeben, irgendwie, ja, den Schein zu bewahren und so zu tun, als würden die leben. Aber bei Anna Colombe, die übrigens die Schwester von unserer Victorine Palais ist, also quasi die, die zuerst den Brief an den Bürgermeister von Gambé geschrieben hatte. Und ja, es ist so, dass er immer noch Briefe an ihre Familie schreibt. Und ja, er lässt sie alle im Glauben, dass sie noch leben würde. Er verschickt sogar irgendwelche Pakete mit Blumen und Schokolade mit dem Poststempel aus Nizza. Also auch ganz komisch. Aber die Familie entdeckt irgendwie ja auch, dass das nicht so ihre Schrift ist, die auf der, ja, die auf dem Umschlag ist. Und das macht wahrscheinlich auch ihre Schwester dann irgendwann stutzig. Und ja, es ist quasi gerade immer noch 1916. Das ist das letzte Mal, ja, als man Anna Colomb sieht. Und es wird ja noch ungefähr circa, ja, 2 Jahre dauern, bis dann ihre Schwester sich quasi ja auf den Weg macht und nach ihrer Schwester sucht. Aber dazu später mehr. Du hast jetzt vorhin gemeint, dass ja alle Frauen vom Typus her sehr, sehr ähnlich sind, ne? Dass es Frauen mittleren Alters sind, teilweise verwitwet. Aber ja, das nächste Opfer passt so gar nicht in das Schema. Magst du sie vielleicht mal beschreiben?
Das nächste Opfer heißt Andrejé. Barbelei, 19 Jahre, also weicht von seinem Beuteschema definitiv vom Alter her ab.
Wie wirkt sie?
Jung, auf jeden Fall, hat eine Mütze auf, hat einen Mantel an, man sieht ja auch quasi nur den oberen Bereich im Bild.
Genau, ähnlich wie Anna Colomb lernt er auch André Barbelé in der Metro kennen. Also an alle Singles da draußen, anscheinend scheint es der Hotspot schlechthin zu sein. Es ist so, dass sie keine Witwe ist, dass sie ja im Vergleich zu den anderen sehr viel jünger ist. Sie ist ein Dienstmädchen und ja, ab und zu auch Gelegenheitsprostituierte. Es ist so, dass er sie dann irgendwann kennenlernt. Sie findet ihn total niedlich, gibt ihm den Spitznamen Lülü. Und es gibt dann irgendwann später Zeugen, die dann besagen, dass sie sie auf dem Fahrrad gesehen haben. Also er soll dann irgendwie ihr das Fahrradfahren beigebracht haben. Aber irgendwann, dann im April 1917, ist es so, ja, dass man auch nie wieder was von André Barbelais hört. Wie sind deine Eindrücke bisher? Was denkst du über diesen Mann? Du hast ihn ja vorhin irgendwie, ja, eigentlich eher als kahlköpfig, mit buschigen Augenbrauen beschrieben. Ja, dass so ein Mann so viele Frauen abkriegt, ist, denke ich, erstmal das eine Verwunderliche. Aber noch schrecklicher sind eigentlich seine Absichten, die dahinter stecken. Magst du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen?
So.
Und uns ja beschreiben, wen du drauf siehst.
Im nächsten Bild sehe ich die Celestine Buisson, die ist 47.
Das ist die Schwester von unserer Marie Lacoste. Das heißt, wir haben jetzt quasi einmal die Anna Colomb gehabt, das war die Schwester von der Victorine. Und Celestine, ja, ist eben die Schwester von der Marie Lacoste. Wie sieht sie für dich aus, wenn du sie jetzt mit den anderen Frauen vergleichst?
Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie ein Stell so Geistes, also eine Behinderung hat, aber die schaut da schon eher. Ja, sag ich mal, weicht vom Typus ab der anderen Frauen. Also eher, sag ich mal, vielleicht hat sie eine Behinderung oder halbblind, weil die Augen sind so ein bisschen verschlossen.
Ja, es ist so, sie ist verwitwet, sie arbeitet als Köchin, hat einen Sohn namens Gaston, der auch im Krieg ist, und natürlich eine Schwester, wie sich auch später herausstellt, die Marie Lacoste. Und sie lernt Landru kennen, aber nicht erst im Jahr 1917, sondern bereits im Jahr 1915 eigentlich. Und zwar ist es so, dass die beiden über dieses Le Journal erstmal in Kontakt treten. Er trifft sich mit ihr. Ja, und dann ghostet er sie quasi mehr oder weniger. Und ein paar Jahre später, also im Jahr 1917, ist es so, dass er sich wieder bei ihr meldet und sie ist über alle Wolken und sie ist so glücklich und total mega happy, dass sie auch gleich möchte, dass er ja ihre Familie kennenlernt. Und dort, ja, so kommt es eben dann auch, dass er dann irgendwann dann ja die Marie Lacoste kennenlernt, ihre Schwester. Und ja, und sie riecht dann quasi auch dort dann das Parfüm, was er dann auf, ja, trägt. Und ja, die Schwester ist aber nicht so begeistert von ihm und meint dann, ja, der sieht eher so aus wie so ein Schwindler, weißt schon, und ja, der ist irgendwie so mega überfreundlich und hält eigentlich nicht viel von ihm. Aber Celestine ist so verliebt, dass sie meint, du willst doch nur nicht quasi, dass ich glücklich bin. In ihren Briefen schreibt sie, ja, ich liebe meinen Sohn, aber dich noch mehr. Also sie ist sogar bereit, quasi auf ihren Sohn mehr oder weniger zu scheißen und ja, mit ihm zusammen, ja, nach Gambé quasi zu ziehen. Es ist so, dass, ja, Celestine auch 15.000 Francs besitzt. Und irgendwann ist es dann eben dann so, ja, dass sie dann mit ihm mitgeht, aber dann die Schwester nichts mehr von ihr hört. Weil die beiden, die geraten in einem Streit, wie gesagt, da sagt eben die Marie, ja, komm, du kannst doch den Typen nicht heiraten. Ich glaube, der Sohn ist dann auch dagegen. Und sie wehrt sich dann alle und folgt dann der Liebe quasi und verschwindet plötzlich, ja, von der Bildschirmfläche. Es ist jetzt eben so, dass im Notizbuch dann auch ein Eintrag ist für den 1. September 1917. 10:15 Uhr steht da. Es ist immer wieder so, dass er quasi, ja, ich glaube, es könnte der Todeszeitpunkt sein, ich weiß es nicht, dass er sich immer so kleine Notizen macht, entweder wie viel Geld er quasi den Frauen abgenommen hat oder eben wann er sie, ja, wahrscheinlich aus dem Weg geräumt hat. Aber somit nicht genug. Es geht weiter. Im November 1917 ist es so, dass er dort die Louise Jaume kennenlernt, eine 39-jährige Frau, die in der Rue de Lyon wohnt. Sie ist mega fromm, also sehr gläubig und möchte auch gar nicht mit ihm in die Kiste oder so. Und was denkst du, macht er?
Ja, wenn sie mega fromm ist, dass er dann vielleicht über den, sag ich mal, religiösen Weg versucht, an sie ranzukommen.
Ganz genau, er geht mit ihr beten. Und zwar in Paris, in einer der bekanntesten Kathedralen, die es dort gibt. Ich weiß nicht, warst du selber schon mal in Paris?
Ja, ich war da schon mal.
Ja, und hast du vielleicht eine Vorstellung, welche Kathedrale das sein könnte?
Wahrscheinlich Notre Dame.
Nein, es ist die andere berühmte Kathedrale, die auf dem Hügel ist. Ich weiß nicht, für alle, die vielleicht den letzten Teil von John Wick angeschaut haben, es ist Sacré-Cœur. Ja, vielleicht erinnert euch noch an die Szene, wo er die Treppen mehrmals ja, sich hochkämpft und dann wieder runterfällt. Er geht mit ihr zusammen beten und irgendwann, ja, ist sie auch dann bereit, quasi mit ihm den nächsten Schritt zu gehen. Und was denkst du, macht er als nächstes?
Naja, wenn er schon an ihr Geld rangekommen ist, dann muss er sie loswerden.
Naja, er kauft erstmal Tickets und zwar wiederum ein One-Way-Ticket für sie und ein Hin- und Zurück-Ticket für sich selber. Und so kommt es auch, dass sie am 24. November 1917, ja, auch von der Bildschirmfläche verschwindet und er einen Notizbucheintrag macht, in dem steht: Rekapitulation Lyon 1111 Francs. Ich weiß nicht, ob es in Bezug darauf ist, dass sie quasi, ja, sich so sehr gegen ihn gewehrt hat und dass er quasi sie doch irgendwo brechen konnte und überzeugen konnte, mit ihm mitzugehen. Aber das ist leider das letzte Mal, wo man noch, ja, etwas von ihr hört. Also im November 1917. Und dann ist es eben so, dass im April, also ungefähr ein halbes Jahr später, im Jahr 1918, es eine weitere Frau gibt. Magst du sie vielleicht mal beschreiben?
Also, das ist jetzt ein bisschen überraschend, sag ich mal, weil es ist die hübscheste, sag ich mal, von meiner Perspektive aus gesehen. Die heißt Annemarie Pascal, 37 Jahre. Da stelle ich mir schon die Frage, wie so ein Mann-Typus quasi so eine Frau überreden konnte.
Also Anne Pascal oder auch Annette genannt, ist 37 Jahre alt. Sie ist geschieden, Schneiderin. Es ist so, dass sie ein künstliches Gebiss hat und auch irgendwie auf seine Annoncen dann reagiert dann im Le Journal. Und ja, und die beiden, die flirten auch wirklich ein paar Monate. Also es ist auch nicht so wie bei den anderen, dass es immer ja erstmal innerhalb eines Monats sich quasi abspielt. Und irgendwann ist es so, dass er mit ihr zusammen nach Gambet geht, dann wieder zurückfährt nach Paris. Also es ist wirklich nicht so, dass er sie sofort tötet, sondern ja, die beiden fahren dann wieder zurück. Aber beim zweiten Mal, als sie dann wieder mitgeht nach Gambet, ist es so, dass man dann ja nichts mehr von ihr hört. Und ja, man findet nur noch einen Notizbucheintrag vom 4. April 1918 und da steht drauf 17:15 Uhr. Ein anderer Eintrag in dem Notizbuch zeigt, dass es eine Kassenbilanz gibt zu ihr, wo 8,85 Frank steht. Und was glaubst du, macht er noch? Also, nachdem sie quasi doch nicht so viel Geld bei sich hat, wie jetzt bei den anderen, bei der einen waren es irgendwie, glaube ich, 12.000 oder 20.000 oder 15.000 Francs.
Naja, er sucht sich die nächste.
Nein, es ist so, dass er ihre Möbel verkauft, ihre Kleider verkauft und auch ihr künstliches Gebiss für 15 Franc. Was denkst du über Landru?
Einfach nur krank, Psycho. Ich finde keine Wörter dafür.
Ja. Es ist auch so, dass wir jetzt auch schon bei unserem letzten Opfer angekommen sind, und zwar Marie-Thérèse Mercadier. Sie ist 37 Jahre alt. Sie vermietet in einem Art Hotel Räume unter, soll auch selber nebenbei angeblich als Prostituierte gearbeitet haben. Sie hat ein paar tausend Francs, zwei Hunde. Und ja, irgendwann ist es so, dass sie dann auch eher sie davon überzeugt, ihre Möbel zu verkaufen und mit ihm zusammen und den zwei Hunden nach Gambet zu gehen. Ja, wie geht es dir damit? Also wir haben jetzt 11 Opfer kennengelernt. Vom Frauentypus her sind viele sich sehr ähnlich, aber dann gibt es auch so ein paar Ausreißer, wie zum Beispiel, ja, die Babylei, die viel zu jung ist, noch kein Geld hat zum Beispiel. Was denkst du, steckt dahinter? Ist es wirklich, denkst du, es geht wirklich nur um Geld?
Das ist der Trieb, definitiv. Also er hat Gefallen dran gefunden. Ja, das Adrenalin vielleicht, die Lust. Ich glaube, das Geld ist nur nebensächlich.
Das glaube ich auch, dass es ihm viel mehr um Macht geht, darüber zu entscheiden, ja, welche von diesen Frauen leben darf und welche nicht. So blöd, wie sich das irgendwie anhört. Magst du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen? Ich möchte dich gerne wieder zurückbringen an den Tag, an dem quasi die Polizei unseren Henri quasi ja festgenommen hat und dann auch einsperrt. Beschreib doch mal, was du auf dem Bild siehst.
Dem Bild sehe ich erstmal den Titel Versailles, 7. bis 30. November 1921.
Das ist das Datum quasi, wo das Gerichtsverfahren stattgefunden hat, denn er wird dann kurze Zeit später festgenommen und dann auch vor Gericht gestellt.
So, ich sehe auf dem Bild quasi vier verschiedene einzelne Bilder zu sehen. Oben links fange ich mal an. Da sieht man ja eine Gruppe von Männern und mit Mützen auf, die graben, die versuchen, was auszugraben. Vielleicht suchen sie da nach den Überresten der verschwundenen Frauen, kann ich jetzt nicht beurteilen.
Es ist so, dass die Polizei erstmal das Landhaus in Gambet komplett absucht und zunächst finden sie erstmal nichts, bis auf ein paar Hundeknochen, die ja in der Umgebung quasi ja verstreut worden sind. Es ist so, dass sie kurze Zeit später auch dann ja nach Verneuil gehen und dort quasi dieses Landhaus durchsuchen. Dort finden sie auch Frauenschuhe, Frauenkorsetts, teilweise getragene Kleidung. Deshalb ist es so, dass dieser Fall auch ein richtiges Medienecho auslöst und ja, das ganze Interesse dann auf sich zieht. Und man dann dem Landru den Titel, ja, Blaubart von Gambé quasi, ja, ihm zuschreibt. Ja, siehst du die Parallelen aktuell zwischen dem Märchen, was wir zu Beginn unseres Falls angeschaut haben, und ja, Landru?
Ja, definitiv, bis auf den blauen Bart ist ja alles relativ ähnlich.
Ja, was ich auch interessant finde, ist, dass im Märchen die eine Schwester Anna heißt und hier in dem Fall zwar die verstorbene Schwester Anna heißt, aber ja, sind wir auch. Also es gibt echt sehr viele Parallelen und auch eben mit der Kammer, wo man dann plötzlich, ja, in Vernouillet diese ganzen Frauenkleider findet. Aber bislang ist es so, es gibt, ja, es gibt keine Leichen, also auch keinen Mord. Er steht vor Gericht und ja, vielleicht kannst du einfach mal die anderen Bilder mal beschreiben, die du siehst.
Also das nächste Bild, da sehe ich eine Frau mit einer Mütze, die eigentlich relativ gut gekleidet ist, die einen Blick auf jemanden zu macht.
Möchtest du wissen, wer diese Frau ist?
Natürlich.
Diese Frau ist Marie Lacoste. Die Frau quasi, die nicht locker gelassen hat, die ihre Schwester nicht im Stich gelassen hat und wirklich, obwohl das Ganze sich in einer Zeit abspielt, wo Frauen noch eigentlich wirklich fast keine Rechte haben. Du musst bedenken, in Frankreich haben Frauen erst im Jahr 1944 das Wahlrecht bekommen. Und bis dato war es eben so, dass man ihnen auch nur die Rolle der drei Ks zugeschrieben hat, wie Kirche, Küche, Kinder. Und ja, die Stellung einer Frau eigentlich einem Kind oder einem behinderten Menschen quasi gleichgestellt worden ist zu der damaligen Zeit. Und sie hat eben nicht locker gelassen und hat wirklich dann Briefe geschrieben, ist zu den Polizisten hingegangen und hat dafür gesorgt, dass dann eben dieser Serienkiller quasi ja überführt wurde. Was denkst du darüber?
Ja, also Respekt erstmal an die Schwester, dass sie so hartnäckig an den Fall dran geblieben ist.
An beide Schwestern eigentlich, weil wie
Natürlich.
gesagt, die haben sich ja zusammengetan. Ja, und was interessant ist, dass während dem Verfahren eben Landru eigentlich das Ganze so ein bisschen als Schauplatz nimmt und sich selber inszeniert und auf jede Frage eigentlich immer eine Antwort hat. Zum Beispiel fragt dann irgendwann ja der Richter, was haben Sie mit diesen Frauen gemacht? Und er sagt, ich bin ein Gentleman, ich schweige und genieße, ich werde Ihnen jetzt nicht sagen, was ich mit diesen Frauen gemacht habe. Oder dann wird er irgendwie gefragt, ja, und wieso? Es ist eben so, man findet diese Frauen nicht, aber irgendwann, ich hatte ja zu Beginn gemeint, dass er quasi als Möbelhändler und Garagen vermietet hatte. Und in einem dieser Garagen in Clichy, das ist ein Stadtteil in Paris, entdeckt man quasi dort irgendwelche Unterlagen und Kleidungsstücke von diesen Frauen. So was wie Pässe und keine Ahnung, irgendwelche Dokumente. Und es ist so, dass auch kurze Zeit später seine Frau und sein ältester Sohn Maurice auch verhaftet werden, weil sie ihm ja quasi Beihilfe geleistet haben. Normalerweise äußert er sich gar nicht zu den Vorwürfen, aber als seine Frau und sein Sohn festgenommen sind, da meint er, ja, die können nichts dafür, sie stehen quasi unter meinem Einfluss und die wussten gar nicht, was sie tun, und ja, versucht er quasi, die beiden da ein bisschen, ja, daraus zu reden. Aber wenn du jetzt rein juristisch das Ganze siehst, ne? Ich meine, dem Mann wird jetzt vorgeworfen, er hätte 11 Menschen umgebracht, aber es gibt keine physischen Beweise. Es ist ein reiner Indizienprozess. Es gibt Zeugen, die ihn zwar irgendwo in Gambier gesehen haben, auch teilweise wird behauptet, er hätte irgendwas in dem Teich, den ich dir zu Beginn gezeigt habe, entledigt. Aber es gibt halt keine Frauen, keine Leichen, keine Knochen. Was denkst du, passiert als nächstes?
Ja, entweder der Fall wird so fortgeführt mit den Indizien. Ja, ich meine, wenn 11 Frauen verschwunden sind, also bei ein, zwei Frauen, wie sagen, okay, da kommt man vielleicht nicht weiter, aber bei 11 Frauen und da findet man auch die ganzen Kleider von den Frauen und Dokumente von den Frauen. Ja, schwer zu sagen. Also der Fall wird wahrscheinlich fortgeführt und es wird weitergesucht. Ja, und
Es ist so, dass eben Zeugen vernommen werden, und es ist so, dass eben Landru jedes Mal, wenn eine Frau, sei es irgendwie eine Dienerin, die damals im Haus war und gesehen hat, irgendwas aussagt, dann ist es so, dass er sie böse anschaut und anfängt, sie total einzuschüchtern, damit sie quasi nicht aussagt. Aber als dann ja Marie Lacoste ja, im Zeugenstand steht und er das Gleiche mit ihr versucht, steht sie auf und blickt ihm noch böser in die Augen und deutet mit ihrem Zeigefinger auf ihn und meint, dieser Mann hat meine Schwester umgebracht. Und dann ist es eben so, dass die Geschworenen ja plötzlich gerührt sind, weil diese Frau eben ja auch gar nicht stehen kann, weil sie eben mit dem Bein hinkt und doch so ja furchtlos ihm gegenübertritt und dann ja auch ja ihn quasi dann ja beschuldigt. Das ist ja zu der damaligen Zeit eben nach dem Weltkrieg, ist es so, dass man über innenpolitische Sachen nicht berichten kann. Deshalb ist das Medieninteresse enorm. Die ganzen Menschen kommen und der Prozess, der erstreckt sich über Monate, teilweise über Jahre. Und die Menschen kommen rein, um einfach sehen und gesehen zu werden. Sie finden alle Landru total sympathisch, wie er eben jedes Mal auftritt und dann ja entweder die Staatsanwaltschaft dann irgendwie bloßstellt und auch ja das Ganze eher wie so ein Medienspektakel eigentlich ausnutzt. Der Strafverteidiger von Landru hat aber auch noch ein Ass im Ärmel. Denn er sagt, mein Mandant ist unschuldig und das werde ich euch beweisen. Denn gleich werden einige der Opfer durch diese Tür hier hereinlaufen. Und plötzlich sind alle total aufgeregt und blicken in Richtung Tür. Und dann meint eben sein Strafverteidiger: Tja, sehen Sie, hätten Sie daran geglaubt, dass mein Mandant wirklich schuldig ist, so hätten sich alle nicht umgedreht. Und in dem Moment schaut der Richter und meint: Ja, aber ich habe in dem Moment Ihren Mandanten angeschaut und er war der Einzige, der nicht zur Tür geschaut hat. Und dadurch, ja, fangen alle an zu lachen und ja, alle sind sich dessen bewusst, dass Landrü vermutlich weiß, dass die, ja, Toten quasi nicht zurückkommen. Naja, es ist ja so, ich habe dir ja vorhin gesagt, dass man keine Leichen gefunden hat, aber während dem Prozess bemerkt man, dass Landrü Skizzen anfertigt von einer Küche. Und in dieser Küche malt er plötzlich einen Ofen. Und plötzlich, ja, ist es so, dass dann quasi die Wohnung Gambet erneut durchsucht wird und man auch diesen, ja, Ofen dort entdeckt. In dem Ofen werden zwar zunächst ja nur ein paar Tierknochen entdeckt, aber auch dann ja mehrere, so ein paar Gramm menschliche Asche oder menschliche Knochen quasi, die dann darauf hinführen, dass er quasi alle seine Opfer vermutlich umgebracht hat und dort auch verbrannt hat. Denn die Zeugen in Gambet, also seine Nachbarn, berichten, dass es immer einen, ja, eine dunkle, aschige Wolke gab jedes Mal und dass das Ganze auch sehr ziemlich eklig roch. Ja, und das, ja, deshalb ist es so, dass dann ja dieses Geschworenengericht ihn dann für schuldig spricht und am Ende dann auch zum Tode verurteilt. Und zwar mit der Guillotine in Versailles. Ja, und dadurch spannen wir wahrscheinlich unseren Bogen, ja, zur Französischen Revolution. Aber er ist ja als Mann dafür bekannt, dass er eigentlich nie Alkohol getrunken hat, nie geraucht hat, aber dafür penibel irgendwie ja in seinem Notizbuch viele Dinge notiert hatte. Viele sagen, sein letzter Wunsch wäre es einfach nur ein Fußbad zu haben, was auch ganz komisch ist. Und wie gesagt, also das Ganze hatte so ein Medienecho. Und ich habe dir ja einerseits das Parfüm Chanel Nummer 5 mitgebracht. Möchtest du wissen, was es damit auf sich hat?
Unbedingt.
Ich hatte dir ja erzählt, dass quasi ja unsere Marie Lacoste ihn anhand seines Dufts quasi erkannt hatte. Und das soll angeblich Coco Chanel dazu inspiriert haben, einen Duft zu kreieren, der so einen Eindruck hinterlässt. Und so soll quasi das ja Chanel Nummer 5 entstanden sein. Was noch dazu kommt, ist, ja, irgendwann am 25. Februar 1922, früh um 6 Uhr, wird er dann quasi mit der Guillotine hingerichtet. Das heißt, sein Kopf wird quasi ja enthauptet. Was glaubst du, passiert dann?
Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt erstmal keine Frauen in Gambé verschwinden, hoffe ich zumindest. Und aber er hat ja noch Frauen und Kinder, ist die Frage, was mit denen noch passiert.
Also die wurden tatsächlich dann irgendwann freigesprochen. Sie, glaube ich, weil sie irgendwie gesundheitliche Probleme hatte. Und beim Sohn war es so, weil man eben nicht genug Beweise gegen ihn hatte. Es ist interessant, dass es, wie gesagt, nur ein Indizienbeweis war, er letztendlich zu Tode verurteilt wurde. Und dann ist es so, dass man erstmal seine Leiche in einem Leichenschauhaus zur Show stellt. Das war anscheinend damals die einzige Belustigung der Pariser, dass sie quasi sich an so eine Glasvitrine hingestellt haben und gesehen haben, ja, wer denn jetzt tot ist. Kurze Zeit später wird er in einem Friedhof quasi bestattet, aber weil die Familie sich dann die Mietskosten nicht mehr leisten kann, wird er dann ausgegraben. Und möchtest du wissen, was dann passiert?
Gute Frage.
Es ist so, dass sein Kopf, der ganze Fall inspiriert zunächst einmal Charlie Chaplin, einen Film zu drehen namens Monsieur Verdoux, in dem er eben ja versucht, diesen Frauenmörder auf einer, ja, auf einer humorvollen Art quasi ja darzustellen. Und das Drehbuch wird quasi für den Oscar, glaube ich, sogar nominiert. Aber wenn wir jetzt schon mal den Bogen zu den USA spannen, der enthauptete Kopf von Landrieu wird heute tatsächlich in einem Museum of Death of Hollywood ausgestellt. Also kann man besuchen, man kann vor Ort gehen. Ich weiß nicht, wer so krank ist und es unbedingt sehen muss, aber ja, und das war die Geschichte des Blaubarts von Gambet. Ich glaube, jetzt wissen wir beide, warum auch diese Immobilie so günstig war. Und ich sollte am besten die Finger davon lassen. Danke, dass du da warst und tschüss und bis zum nächsten Mal.